Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Das New Work-Versprechen, durch Technologie und Selbstorganisation effektiver und dadurch weniger zu arbeiten, wird nicht eingelöst. Arbeit wird nicht nur immer enger getaktet, sondern auch einfach mehr. Es reiht sich Call an Call, werden Miros gepflegt, Tickets weitergeschoben und Tasks dokumentiert. Alle Tools bedient, alle To-Dos abgehakt, alle Meetings besucht. Doch am Ende des Tages bleibt oft das Gefühl, was habe ich eigentlich geschafft oder gar geschaffen? So lautet der Infotext auf der Seite des Rowohlt Verlags zum neuen Buch von Markus Albers. Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Markus Albers lebt als Autor, Berater, Unternehmer in Berlin und er ist Gründer der Kommunikationsberatung Opaque. Als Journalist arbeitete er für Brand 1, Monocle, Vanity Fair und das Süddeutsche Zeitung Magazin. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, Morgen komme ich später rein, Meconomy und Digitale Erschöpfung. Mit Markus, das wissen die Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, habe ich bereits 3 Podcast-Episoden geführt. Ich packe die Links in die Shownotes. Heute will ich mit ihm nicht nur über sein neues Buch reden, sondern auch über seinen Wechsel in die Selbstständigkeit. Steigen wir ein. Moin, lieber Markus, wo bist du eigentlich gerade?
Guten Morgen, lieber Burkhard. Ich bin in meinem Homeoffice in Berlin-Mitte.
Und da wir ja kein Video haben, jedenfalls nicht für die Hörerinnen und Hörer, scheint die Sonne wie bei uns?
Ja, das Wetter ist ganz fantastisch und ich freue mich gleich auch nochmal ein bisschen rauszugehen, denn Frühjahr kommt.
Das ist gut, im Sinne von Selbstführung, klar, ne? Gelungene Selbstführung, gleich mal einen Spaziergang machen.
Naja, es ist halt auch Montagvormittag, vielleicht für die Hörer, ja, oder wir zeichnen das an einem Montagvormittag auf. Es ist jetzt 9.18 Uhr und nach diesem Gespräch werde ich dann schon nochmal das eine oder andere kurze Arbeitstelefonat machen. Aber dann gehe ich halt raus und ja, Stichwort Selbstführung, dass ich das dann auch so selber entscheiden kann und sagen kann, ich mache heute dann vielleicht einfach auch vormittags nochmal ein halbes Stündchen Spaziergang in der Sonne. Das muss man auch erstmal herstellen, die Situation. Mhm.
Ja, absolut. Ist sowieso höchste Zeit, dass wir ein Update machen. Wir haben im Vorfeld nochmal drüber gesprochen. Das ist schon das 4. Podcast-Gespräch. Ich packe den Hörerinnen und Hörern auch die Links zum einfachen Draufklicken in die Shownotes rein. Und wir haben ja Freude daran, einfach mal wieder so ein Update zu machen. Aber es ist wirklich auch fällig, weil das letzte 2021 war.
Und ich freue mich so, dass du mich angerufen hast und gesagt hast, wollen wir das mal wieder machen, weil Burkhard, nicht nur ist das Gespräch mit dir ja immer ein Fest, es ist auch so toll, eben tatsächlich über die Jahre immer mal wieder zu sprechen und dadurch Themen ja dann auch wieder aufgreifen und vertiefen zu können und zu schauen, wie sich das dann verändert, ist für mich auch spannend.
Prima, das ist gut. Das war auch meine Hoffnung. Neugierige Frage. Ein bisschen habe ich ja mitbekommen, was du derzeit machst. Ich habe mir mal so aufgeschrieben als Frage, was bestimmt dein berufliches Leben derzeit?
Ja, ich bin ja seit Anfang des Jahres wieder komplett selbstständig. Ja, ich habe in meinem Berufsleben ja immer Phasen der Selbstständigkeit, aber auch der Festanstellung gehabt. Ich habe eine eigene Firma gegründet und 10, 11 Jahre mitgeführt. Da ist man dann ja zwar selbstständiger Unternehmer, aber eigentlich auch festangestellter Geschäftsführer in der eigenen GmbH. Sprich, es fühlte sich für mich ganz, ganz dringend und richtig und notwendig an, zu sagen, ich hole mir dieses Extramaß an persönlicher Freiheit zurück, indem ich mich selbstständig mache. Und das bestimmt gerade tatsächlich insofern mein Leben, als ich einerseits natürlich die neue Unternehmung, die ich hier starte, können wir vielleicht später noch drüber sprechen, gerne, aufbaue. Aber es ehrlich gesagt auch genieße, was wir gerade gesagt haben, jetzt nicht 8, 9 Stunden lang den Kalender voll zu haben und von einem Meeting zum nächsten zu.
Mhm. Ja, das ist, macht schon mal neugierig, das ist gut. Der Anlass tatsächlich, worüber ich gestolpert war, ich glaube, das war ein LinkedIn-Post von dir oder so. Also dafür ist LinkedIn ja dann doch gut, sich immer wieder aneinander zu erinnern, auch wenn es mich im Moment nervt von den Gratis-Mut-Darstellungen zu allen möglichen politischen Themen. Aber das Gute, du kriegst mit, was deine Kontakte sonst noch treiben. Der Anlass ist dein neues Buch und das Buch heißt Die Optimierungslüge und es erscheint bei Rowohlt. Gib mir Stand heute nochmal einen Hinweis, wann genau kann man das eigentlich, also bestellen kann man es wahrscheinlich jetzt schon, wann ist es direkt im Buchhandel?
Ab Mitte Mai wird man das Buch dann auch kaufen können. Das Buch erscheint bei Rowohlt und Brand 1. Die Brand 1, diese Wirtschaftszeitschrift, hat ja eine eigene Buchreihe, die sie in Kooperation mit Rowohlt machen und so viel freundliche Werbung darf vielleicht sein. Die Brand 1 hat mich gebeten, immer darauf hinzuweisen, dass sie sich natürlich freuen, wenn man das Buch dann auch bei der Brand 1 auf der Website bestellt und vielleicht nicht zu einem der großen, ich weiß es nicht, online Buchhändler geht.
Okay, dann können wir hier
Nur deswegen sage ich so, und das ist, wird dann erst ab Mitte Mai soweit sein.
Ah, okay, alles klar. Das heißt also, da wir ja relativ schnell gut 1000 Hörerinnen und Hörer haben, ruckzuck, wären da schon mal 1000, wenn alle bestellen jetzt. Schauen wir mal.
Das wäre doch was.
Cool. Ich habe mal nachgeguckt, in dem Infotext auf der Verlagsseite heißt es dazu, das New Work Versprechen durch Technologie und Selbstorganisation effizienter und dadurch weniger zu arbeiten wird nicht eingelöst. Arbeit wird nicht nur immer enger getaktet, sondern auch einfach mehr. Es reiht sich Call an Call, werden Miros gepflegt, Tickets weitergeschoben und Tasks dokumentiert, alle Tools bedient, alle To-Dos abgehakt, alle Meetings besucht. Doch am Ende des Tages bleibt oft das Gefühl, was habe ich eigentlich geschafft oder gar geschaffen? Dieser galoppierende, und das Wort gefällt mir, dieser galoppierende Prozessionismus macht uns weniger produktiv, weniger kreativ und unglücklich. Ja, da möchte ich jetzt mal von dir ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, klingt ja erstmal so defätistisch, aber es ist dann schon auch sozusagen produktiv und optimistisch gemeint. Also in dem Buch geht es dann natürlich auch sehr viel darum, was wir jetzt ändern können und ändern müssen. Nein, aber ich glaube tatsächlich, und du weißt es ja, Burkhard, dass ich mich seit inzwischen doch vielen Jahren damit beschäftige, wie sich die Arbeitswelt verändert. Ich habe 2008 mein erstes Buch geschrieben zu dem Thema, morgen komme ich später rein. Damals war ich ein glühender Verfechter der These, dass man nicht jeden Tag ins Büro gehen muss, sondern auch von überall aus arbeiten könnte. Das war damals sehr früh und die Leute haben nur teilweise verstanden, dass das eben tatsächlich gehen könnte. Naja, und wie viele andere, glaube ich, damals auch, war ich dann ja Anhänger der Theorie, dass wenn wir uns erstmal von den Fesseln an den Schreibtisch befreit haben, also von diesem 9-to-5, ich gehe jeden Tag ins immer gleiche Büro, dann haben wir eine Menge an Freiheit gewonnen und damit können wir dann auch entscheiden, wann und wo wir arbeiten, werden wir produktiver, kreativer, glücklicher. Das ist ein sehr optimistisches Zukunftsszenario gewesen, an das ich bis heute glaube, dass das geht. Es hat sich nur so nicht eingestellt. Also zwar haben wir spätestens seit Corona festgestellt, man kann ziemlich viele Jobs eigentlich auch von woanders her machen. Das muss ja nicht immer das Homeoffice sein.
Ja.
Also wir haben eine Menge Freiheit gewonnen, aber diese Freiheit wird eigentlich sofort wieder aufgefressen und mehr als das, weil wir uns tatsächlich komplett in die Hände dieser Tools begeben haben. Der Kalender ist immer voll und für alle einsehbar. Man hat so einen Videocall nach dem anderen. Und so war es nicht gemeint. Ja, so war es nicht gemeint. Also wir haben uns jetzt eben an die Bildschirme gekettet. Ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung.
Ja, ein interessanter Punkt, weil du bist ja eben auch, das macht dich ja auch interessant, du bist eben auch ein lebendes Beispiel, die Dinge mal ausprobiert zu haben, für mich jedenfalls. Und die Reflexe kann ich ja immer nachlesen oder hören oder hast du mir erläutert im Podcast dabei. Was ist die Veränderung darin, die du wahrnimmst? Also im Sinne von, und ja, wahrscheinlich in dem Buch auch beschreibst, es ist ja, ich habe es ja noch nicht lesen können, aber ich bin gespannt drauf dabei. Du hast es beschrieben in deinem ersten Buch im Sinne von, ich komme später rein, weil ich mir die Freiheit nehme, eben von da zu arbeiten, wo es geht. Was ist aber seitdem für dich dann die Veränderung, die dann womöglich im Buch von dir auch beschrieben wird?
Naja, die Tatsache, dass ich, gut, dass du fragst, die Tatsache, dass ich entscheiden kann, ob ich heute ins Büro gehe oder nicht, ist in der Tat für viele Menschen auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Zugewinn an persönlicher Freiheit und Lebensgestaltung. Insofern sind, glaube ich, ja diese jetzt auch zu beobachtenden Trends, dieses zurück ins Büro, back to the office von manchen Unternehmen falsch. Aber auch wenn ich diese Freiheit habe, habe ich eigentlich wenig gewonnen, wenn dieser Arbeitstag, der dann vielleicht woanders um was auch immer, sagen wir um 9 Uhr beginnt, dann trotzdem von morgens bis abends vor dem Computer verbracht wird und ein Termin jagt den nächsten, eine Zahl vielleicht. Ausgerechnet Microsoft, also das Unternehmen, das uns ja viele dieser Tools zur Verfügung stellt, Outlook, Teams und so weiter, macht einmal pro Jahr immer so eine große weltweite Studie, den Work Trend Index nennen die das. Mhm. Und Microsoft hat jetzt mit Erschrecken festgestellt, dass in diesem Work Trend Index weltweit die Mehrheit der Menschen sagt, so wie sie arbeiten, sind sie nicht mehr produktiv und nicht mehr kreativ, weil sie über 60% ihrer Zeit nur so mit Kollaboration verbringen, also mit E-Mails und mit Calls. Und die Menschen sind unzufrieden, weil sie sagen, ich komme eigentlich gar nicht mehr dazu, meine richtige Arbeit zu machen. Und vielleicht, dass dazu noch auch die Vorgesetzten, auch die Führungskräfte sagen, man merkt es, die Teams werden weniger innovativ und kreativ. Dieses ganze ständige Meetings und Tools befüllen, nimmt uns, und so schreibe ich es in dem Buch dann ja auch, nicht nur die Produktivität und Kreativität, sondern es macht uns eben auch unglücklich. Das kann man ändern, das müssen wir jetzt aber eben auch ändern.
Ja, ich finde den, ich hatte es ja eben gesagt, den Begriff Prozessionismus gut. Hast du den Begriff erfunden?
Den hat mir Gabriele Fischer geschenkt, Chefredakteurin der Brand 1, mit der ich über dieses Buch gesprochen habe vorher dann eben. Und sie sagte, Mensch, eigentlich könnte man das doch so nennen. Und dann habe ich gesagt, Gabriele, ein tolles Wort, darf ich das verwenden? Ja. Insofern, der Credit gehört nicht mir. Aber in der Tat, also wofür es stehen soll, und da habe ich mich dann, ich habe viele Interviews geführt für das Buch wieder, ich habe mich da mit einer Professorin drüber unterhalten, die sich eben mit der Digitalisierung der Arbeitswelt beschäftigt. Und die sagt, naja, es gibt da zwei Trends, die zusammenkommen. Das eine ist, dass Digitalisierung automatisch immer zu mehr Prozessen und im Grunde zu mehr Bürokratie führt, weil es halt einfach Prozesse sind, die wir da abbilden im Digitalen. Wir wollen mehr Datentransparenz haben, wir wollen überhaupt mehr Daten haben. Dazu müssen Menschen diese Tools überhaupt erstmal befüllen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, muss ich sagen, diese Expertinnen und andere Experten sagen, dass wir zunehmend sehen, dass die Führungskräfte in Unternehmen, das Management ausgedünnt werden. Ja, es gibt also immer weniger Führungskräfte. Da gibt es einige Extrembeispiele, wo Unternehmen sagen, wir haben hier 7 Levels zwischen CEO und Kunde, das ist viel zu viel. Ja, wir müssen einige hundert oder einige tausend Führungskräfte loswerden. Das hat sicher viele Vorteile in Bezug auf Agilität etc. Aber es führt eben dazu, dass die Mitarbeitenden Dinge, für die es früher jemanden gab, auch vielleicht irgendeine Verwaltung, Dinge jetzt eben selber machen müssen, so wie wir unsere Reisen jetzt selber buchen und unsere Bankgeschäfte selber online machen. Da haben wir uns ja schon dran gewöhnt. Gibt's eben auch im Arbeitsumfeld dann immer mehr Tools von der Zeiterfassung bis zum, weiß ich nicht, Miro-Board dann eben, die wir dann selbst befüllen müssen.
Ja, also Prozessionismus, ich habe dann erstmal ChatGPT befragt, danach so nach dem Motto, was fällt dir dazu ein? Und das gab mir dann unter anderem die Assoziation, ja, das ist halt wie religiöse Prozesse und Prozessionen dann war. Das fand ich dann auch wieder witzig, weil das ja auch dann ein bisschen was auch mit dem Kultcharakter zu tun hat. Also der Kult, immer beschäftigt zu sein. Ich habe so in meinen Seminaren, erzähle ich gerne, dass man insbesondere in Deutschland dafür bezahlt wird, dass man beschäftigt wirkt.
also gar nicht beschäftigt ist, sondern beschäftigt wirkt. Und den Prozessionismus verstehe ich eben unter anderem auch so, das hat was von einem Kult, das hat was von Ritualen, das hat was Selbstoptimierung, all diese Aspekte, das fiel mir dazu ein. Ich weiß gar nicht, ob Gabriele Fischer oder du auch in diese Richtung einfach eine Assoziation hatten.
Also finde ich auf jeden Fall eine ganz hervorragende Assoziation. Ne? Also auf der einen Seite natürlich, klar, der Kult des beschäftigt Wirkens, also demonstratives Arbeiten, wenn man das so nennen möchte, so wie man früher wahrscheinlich im Büro versucht hat, einen guten Eindruck zu machen, indem man der Letzte war, der das Licht ausgemacht hat, ist heutzutage eigentlich derjenige, vermeintlich ein guter Mitarbeitender oder eine gute Mitarbeitende, der oder die morgens als erstes in Slack oder Teams reinschreibt, guten Morgen alle zusammen. Genau. Und das darf dann gerne auch schon um 8 Uhr sein und vielleicht macht man das auch noch beim Zähneputzen und man hat Hauptsache mal einen guten Eindruck gemacht. Aber ich finde vor allem richtig die quasi Religiosität der Begeisterung für Messbarkeit und für eine, was ich immer die Steuerungsillusion nenne. Führungskräfte haben ja nach Covid das Problem, dass sie häufig, sehr häufig ihre Schäfchen nicht mehr sehen. Die Menschen kommen nur noch an manchen Tagen ins Büro. So ein großer Kontrollverlust oder zumindest ein Gefühl von Kontrollverlust. Reagieren Führungskräfte darauf sehr häufig, indem sie einerseits noch mehr Calls und Meetings einstellen, weil dann sehen sie ihre Leute wieder. Ja. Und andererseits aber auch versuchen, alles zu messen. KPIs, ja, wir wollen die Billability haben, wir wollen die Auslastung haben. Tragt eure Stunden ein, wir wollen wissen, ob ihr noch arbeitet und wie viel ihr arbeitet. Das hat in der Tat was quasi Religiöses, abgesehen zugegebenermaßen davon, dass man es nach EU-Recht natürlich auch machen muss.
Genau, da kommt die andere Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich es fand neulich mal. Stichwort KI. KI führt auf jeden Fall in Zukunft zu mehr Bürokratie. Du hast es ja eben auch schon mal angesprochen. Das ist auch nochmal ein Thema, wie unsere Arbeitswelt dadurch in Zukunft beeinflusst wird. Also Kontrollierbarkeit, Transparenz und so weiter. Kritisch. Aber gut, du hast ja was Optimistisches auch in dem Buch. Hoffe ich jedenfalls, gehe ich auch mal davon aus, weil ein Kapitel in deinem Buch heißt Erste Schritte zu einem neuen Verständnis von Arbeit im 21. Jahrhundert. Das macht natürlich jetzt neugierig. Also du musst ja nicht alles verraten, was im Buch drin steht, aber wo sind die Schritte? Welche Schritte können wir gehen oder werden gegangen?
Ja, gerne. Also ohne jetzt eben tatsächlich schon vielleicht alles vorwegzunehmen. Aber zunächst mal habe ich mir Dinge angeschaut, die derzeit als vermeintliche Lösungen gehandelt werden. Also zum Beispiel die Workation oder das eben auch mal von woanders arbeiten. Und ich glaube, Burkhard, du bist ja das beste Beispiel für jemanden, der es sehr erfolgreich macht. Mhm. Ja. Du musst vielleicht mal sagen, wie sich das für dich anfühlt. Ich glaube, für die meisten Menschen ist das insofern nicht die Lösung, weil ich dann die Arbeit ja auch nur mitnehme. Und dann habe ich halt morgens um 8:30 das erste Meeting, dann halt von mir aus auf Lanzarote. Mhm. Kann Spaß machen, schönere Umgebung, gar keine Frage. Mhm. Aber ich löse sozusagen nicht das Problem des Prozessionismus. Ich verlagere es nur halt an den Pool, ob das dann besser ist. Sei dahingestellt. Oder die 4-Tage-Woche, ja, wo dann, und das habe ich ausprobiert. Ich habe wirklich auch als angestellte Führungskraft zuletzt in einer großen Digitalagentur gesagt, ja, ich gehöre hier zum Führungsteam, aber ich möchte trotzdem eine 4-Tage-Woche haben, weil ich am 5. Tag vielleicht auch nochmal mich um ein anderes Projekt kümmern möchte, das mir am Herzen liegt, oder vielleicht auch einfach mal was lesen und die Beine hochlegen. So, das fanden viele erst ein bisschen komisch, dann haben sich die meisten dran gewöhnt und es hat eigentlich auch doch gut funktioniert. Aber auch das löst natürlich das Problem nicht, denn weniger zu arbeiten, um dann überhaupt noch mal zum Nachdenken zu kommen, kann ja nicht die Antwort sein. So, was sind die Antworten? Ich glaube, es gibt zwei große Bereiche, die klappen können. Das eine ist das Versprechen der Technologieunternehmen, allen voran dann beispielsweise Microsoft, die sagen, AI wird's richten. Ja, also anders als du gerade sagtest, Burkhard, AI führt vielleicht so zumindest in der Fantasie von Microsoft etc. dazu, und das lesen wir ja auch überall, dass bestimmte Routineaufgaben, aber nicht nur Routineaufgaben, uns abgenommen werden, sodass wir uns wieder konzentrieren können auf das Eigentliche. Ja, und das Eigentliche ist dann vielleicht da, wo der Mensch auch tatsächlich, hoffen wir mal, der AI noch einige Jahre überlegen ist, also überraschende Verknüpfungen liefern, kreativ sein auf eine Art, wie es vielleicht dann doch nur Menschen können, Empathie, Menschlichkeit etc. Mhm. Da glaube ich in der Tat bei allen Problemen, die man da vielleicht im Moment noch sieht, dass das gehen kann. Ja, denn wir sehen ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen, dass in dem Moment, wo Algorithmen miteinander direkt Dinge aushandeln, und ich will jetzt nicht sagen die Börsenkurse, aber beispielsweise, dann haben die Menschen effektiv weniger zu tun. Kann auch mal schief gehen, aber in der Regel klappt es ganz gut. Also an der Stelle, da ist Musik drin. Ich glaube tatsächlich, dass AI dazu führen wird, dass wir ganz viele Admin-Aufgaben, die wir heutzutage haben, diese ganze Tool-Befüllung, von der wir vorhin sprachen, einfach nicht mehr machen müssen. Einfach nicht mehr machen müssen, und das wäre dann ja gut. Der andere Bereich, aber dazu muss man dann vielleicht tatsächlich das Buch einmal lesen, ist, dass ich tatsächlich versuche, ein Narrativ zu entwickeln, wie gelingende Arbeit aussehen kann, die eben nicht daraus besteht, 8-9 Stunden ununterbrochen in einen Computer zu reden, sondern tatsächlich diese New Work-Versprechen einzulösen, mehr Zeit zu haben.
Wenn das sozusagen dann nachlesbar ist, ich muss noch ein bisschen nach meinen Gedanken noch ein bisschen nachgehen, die du angeregt hast, von wegen, wie ist es eigentlich auf Lanzarote zu arbeiten, nimmst du nicht das ganze Setting mit? Da hast du, glaube ich, recht. Denn das merke ich manchmal, dann war ich, keine Ahnung, 2 Wochen da, habe mich zwar nett mit den Nachbarn unterhalten, mein Spanisch ein bisschen weiter poliert und solche Geschichten, aber der Tag war sehr wohl genauso gefüllt, als wenn ich jetzt hier in Osnabrück am Heimschreibtisch oder in meinem Coachingbüro oder sonst wo gewesen wäre. Also wenn die Sehnsucht das gewesen wäre, dort genau das komplett andere zu erleben, dann holt die Arbeit eigentlich dich wieder ein und gibt dir die Prozesse, ne? Das ist immer wieder bei Prozessionismus, in die du wieder reinrutscht, so wie so ein Karren wieder in die Fahrspuren reinrutscht dabei. Lass mich mal ein bisschen drüber nachdenken. Das finde ich ganz reizvoll, ehrlich gesagt.
Ja, also ein Bekannter von mir ist, der fährt oder fliegt dann eben immer nach Madeira, wo ja auch diese digitalen Nomaden mit offenen Armen empfangen werden, und da gibt es ja sogar ganze Teile der Insel, wo man dann eigentlich nur Menschen irgendwie mit Laptop und Smartphone sieht, die halt gerade aus, weiß ich nicht, aus Berlin dahin geflogen sind. Und der beschreibt das dann schon auch so, also er macht das gerne, er findet es toll, aber er sagt eben auch, die sitzen halt alle mit ihren Laptops am Pool und telefonieren den ganzen Tag. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das schon das perfekte Arbeiten ist?
Ja, absolut. Ich drehe es mal um. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, das Buch jetzt zu schreiben? Lag das auch an deinen Lebensumständen? Gab es sonst noch äußere Anlässe? Also mich interessiert ja immer bei solchen Dingen sozusagen der Autor dahinter in seinem Leben oder in seiner Lebensphase.
Ja, na klar. Also ich meine, auf der einen Seite habe ich ja 2018 das Buch Digitale Erschöpfung veröffentlicht, wo ich viele dieser Themen schon angetippt habe und schon als problematisch beschrieben habe. Das war vor Corona und vor diesem großen Switch hin zu hybridem Arbeiten, das wir seitdem sehen. Sprich, ich war vielleicht wieder ein bisschen früh dran. Seit Corona ist es, ja. Also ist dann eben manchmal so. Seit Corona ist es einfach nochmal so viel virulenter geworden, weil so viel mehr Menschen eben sagen, ich kann ja auch remote arbeiten mit allen Vor- und Nachteilen, die wir gerade besprochen haben. Darum hatte ich das dringende Bedürfnis, da einfach ein Update, wenn man so will, zu machen, weil ich glaube, dass das Problem eben seitdem nochmal sehr viel klarer geworden ist und für sehr viel mehr Menschen relevant geworden ist. Das wollte ich gerne tun. Und dann, ja, ganz ehrlich, ich habe eigentlich, glaube ich, jedes meiner Bücher immer aus einer persönlichen Betroffenheit, klingt so blöd, aber du weißt, was ich meine,
ja, klar,
herausgeschrieben. Also natürlich hatte ich auch so einen Job, wo ich einerseits als Führungskraft mit diversen Direct Reports und mit Personalfragen und mit Billability-Fragen und mit all diesen Admin-Fragen, die da dranhängen, beschäftigt war und auch da eben gedacht habe, ist das jetzt schon das gute neue Arbeiten, das ich mir vor 10, 15 Jahren, als ich darüber Bücher geschrieben habe, so erträumt habe? Und die Antwort war natürlich nein. Und das und darum habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Wiederum, muss das so? Geht das nicht auch anders? Und wenn man jetzt vielleicht denkt, naja, jetzt hat er sich halt selbstständig gemacht, da ist es dann ja vielleicht auch einfacher mit der Selbstführung und mit diesen Entscheidungen. Ist so, ja, ist sicherlich ein Teil der Motivation, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt lieber mein eigenes Ding wieder. Aber dennoch ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass auch in den Organisationen hier was angepackt wird. Denn wie gesagt, das geht auf die Innovation, das geht auf die Produktivität. Wenn wir so weiterarbeiten, dann werden wir gerade in großen Organisationen Probleme haben.
Du hast die persönliche Situation sozusagen, ist immer auch verknüpft bei dir, bei mir auch, mit dem Output zum Beispiel so ein Buch zu schreiben oder Ähnliches zu tun. Du hast uns am Anfang neugierig gemacht, mich auch. Was ist denn das, was du jetzt gerade machst? Also du hast das Buch geschrieben, dadurch hast du ja eine strukturierte Reflexion auch gehabt. Wir kommen nachher nochmal kurz auf das Buch zu sprechen oder auch länger, je nachdem. Was genau ist denn das, wo du sagst, ich habe mich selbstständig gemacht, aber ich habe ja schon mal ein bisschen auf die Internetseite geguckt, es ist ja durchaus wieder im Kontext mit anderen Menschen, also du bist jetzt nicht One-Man-Band in Zukunft.
Ja, also ich habe mich selbstständig gemacht, zusammen mit, wie wir das nennen, einem Kollektiv, also wo wir mit Menschen, die ich mag und schätze und die Dinge können, die ich nicht kann, gemeinsam projektweise zusammenarbeite. Das ist nicht so, dass wir gemeinsam jetzt ein Unternehmen gegründet hätten, sondern wir schließen uns da zusammen, wo unsere Expertisen gut zusammenpassen. Und diese Menschen habe ich schon danach ausgesucht, mit wem ich auch in der Zeit davor entweder extrem gut zusammengearbeitet habe oder wo ich gesagt habe, es sind einfach die Besten in ihrem Bereich oder Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, mich selbstständig zu machen und was man da tun muss. Das ist Kollektiv. Ansonsten, was ist es eigentlich? Also ich habe neulich in einer Brand 1 Geschichte, die ich recherchiert habe, die Formulierung gehört, ein Portfolio wie ein Lego-Baukasten, ja, oder ein Leben, eine Karriere wie ein Lego-Baukasten. Wenn das so ist, dann sind es bei mir zwei große Lego-Steine, aus denen ich da was bauen kann. Das eine ist tatsächlich eben die Arbeit als Autor, Buchautor, aber auch hier und da von journalistischen Stücken und dann auch als Vortragsredner zu den Buchthemen. Das wollte ich wieder mehr machen. Das habe ich früher schon öfter gemacht. Das wollte ich gerne wieder mehr machen. Das ging in der Festanstellung nicht ganz so gut, sagen wir mal, weil sich das dann ja doch manchmal gerieben hat an den eigentlichen Aufgaben, die man da so hat. Also dafür wollte ich gerne wieder Platz schaffen in meinem Leben. Und das andere ist eben, dass diese Kommunikationsberatung, Kommunikationsadvisory, wie wir das nennen, die heißt OPAC, im Kern das tut, was ich auch vorher bei C3 der Agentur oder bei Rethink der Agentur gemacht habe, nämlich Kommunikationsberatung für Unternehmen, für C-Levels. Das mache ich ja gerne. Ja, das macht mir auch Spaß und das will ich auch weitermachen. Aber ich würde es gerne auch sozusagen nach meinen Spielregeln machen.
Klar, ich fand das spannend, als ich die Webseite, wir packen auch den Link in die Shownotes natürlich, als ich die Seite aufgerufen habe, habe ich mir gedacht, oh, da wäre ich auch gern dabei. Also das fand ich ganz attraktiv, wo ich mir dachte, ja, ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, an einer anderen Beraterplattform mich zu beteiligen oder beteiligen zu lassen, sowas in der Art. Ich bin ja so ein freies Radikal, wenn man so will. Also ich finde auch immer spannend, in verschiedenen Kontexten zu arbeiten. Hatte meine eigene GmbH, wie du ja weißt, auch schon mal gegründet. Habe mich dann wieder verkleinert, um Freiheitsgrade auch zurückzugewinnen. Und insofern bin ich natürlich immer auch neugierig. Das ist ja auch eine Antwort auf die Frage, was sind eigentlich Arbeitskonstrukte, Arbeitszusammenhänge, Arbeitsstrukturen, um mit Profis zusammen in einem Projekt für ein Projekt die bestmögliche Kombination darzustellen. Und ich finde das immer herausfordernd, deswegen interessiert mich das auch und ich denke den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch. Das ist ein Verbundkollektiv, wie du sagst, was ja immer mit der Herausforderung zu tun hat, sind da gerade die richtigen Leute, die du für das angefragte Projekt brauchst, oder musst du am Rand vielleicht sogar doch fransig sein, um auch andere Leute mit reinzuziehen? Weil sonst hättest du ja das Problem, was manche Unternehmensberatungen auch haben, dass du kriegst eine Anfrage und da brauchen wir noch eine juristische Beratung. Ja, da haben wir Peter Müller und Peter Müller macht das, aber Müller ist gar nicht der Spezialist dafür. Also das finde ich, frage ich jetzt mal neugierig nach, ich finde es spannend, immer wieder Menschen wie dich auch zu erleben, die die Konstrukte schaffen und die damit ja auch Antworten liefern auf, was ist heute eigentlich ein gutes Format, wenn man so will, der Kooperation im Sinne der Kunden. Aber du kannst es ja auch nicht ganz fest sozusagen verschließen, weil du brauchst ja manchmal Dinge, die gar nicht in der Gruppe dann, die da gerade zusammengekommen ist, vorhanden sind. Wie gehst du damit um?
Genauso wie du sagst. Also das Kollektiv, das jetzt auf der Website steht, das ist, wenn man so will, der enge Kern. Ja, mhm. Das sind die Menschen, die ich auch professionell so schätze, dass aus meiner Sicht sie mich auch schmücken, dadurch, mhm. dass ich sie auf meiner Website als Kollektiv mitnennen darf. Mhm. Und ich glaube, die durch ihre Expertise zeigen, was OPAQ leisten kann. Also beispielsweise Kommunikationsstrategie, beispielsweise aber auch persönliche Positionierungsberatung für C-Levels, weil ich habe den aus meiner Sicht besten deutschen Buch, Ghostwriter und Redenschreiber Christoph Schlegel dabei, mhm. mit dem ich schon viele Sachen gemacht habe in der Vergangenheit. Und was uns vielleicht so ein bisschen eint, ist, dass wir alle eher im Hintergrund tätig sind. Darum vielleicht auch der Name OPAQ. Man mhm. kann sich vielleicht fragen, warum denn das OPAQ? Ja, ich mhm. finde, dass in diesen Zeiten der radikalen Transparenz, wo irgendwie jede Agentur, jede Beratung, jedes Unternehmen immer sofort auf LinkedIn was posten muss, mhm. wenn sie einen Workshop gemacht haben. Ich möchte das eigentlich nicht. Ja, ich möchte tatsächlich lieber im Hintergrund tätig sein und lieber was für meine Kunden tun und die dann auf die Bühne stellen. Darum auch OPAQ. Das andere ist aber, und Burkhard, da hast du völlig recht, und da warst du wahrscheinlich deiner Zeit voraus, dass ich glaube, dass diese stärkere Plattformisierung mhm. von Expertennetzwerken auch ein Teil der Antwort sein kann auf die Fragen, die ich im Zusammenhang mit dem Buch stelle.
Genau.
Also Frage ist ja, kann ich als jemand, der vielleicht auch schon ein paar Berufsjahre auf dem Buckel hat und was kann, mhm. Nur als festangestellte Führungskraft in einem Unternehmen funktionieren, oder kann ich meine Expertise nicht auch anders Kunden zugutekommen lassen? So, und da ist eben, glaube ich, auch bei Unternehmen, auch bei den, wenn man so will, Vermittlern, inzwischen deutlich größere Offenheit da. Mhm. als in der Vergangenheit, sowas dann eben als Plattform oder als Netzwerk zu verstehen. Und wenn man das schlau macht, und da bist du ja das beste Beispiel,
danke.
Hat man idealerweise das Beste aus beiden Welten. Also man mhm. hat irgendwie eine hochqualifizierte und hoffentlich auch ordentlich bezahlte Arbeit und tolle mhm. Kundenbeziehungen, hat aber eben auch eine Menge Freiheitsgrade.
Ja, absolut. Das ist für mich ja auch so ein Punkt, wo ich mir denke, vielleicht war es bei dir ja auch ein Anlass. Bei mir ist Freiheit der höchste Wert, wie ich für mich festgestellt habe. Das hat sich auch nicht verändert. Dass ich mir Rahmenbedingungen schaffe, unter denen das dann möglich ist. Aber nicht nur für mich, weil ich festgestellt habe eben auch, ich bringe nur dann richtig gute Arbeit im Kontext, ich sage jetzt mal, einer Strategieklausur mit einer Führungsgruppe oder mit der Klärung von Störungen zwischen zwei Führungskräften, die in einer Organisation arbeiten, oder eben im 1:1-Coaching. Ich bringe nur dann gute Arbeit, wenn ich selbst, ich sag mal, aus meinem Innersten heraus das Gefühl habe, ich bin hier genau an der richtigen Stelle. Du kennst ja mein Modell mit den 7 Feldern der Selbstführung, da ist es eben auch dieser Bereich Vision und Mission. Also wirklich eine klare Vorstellung davon zu haben, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und ich hatte jetzt gerade einen Workshop wieder, wo ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch sagte, hey, ich habe gerade wieder das Gefühl, ich mache genau das Richtige. Ich mache das Richtige für euch hier heute an dieser Stelle. Und das ist natürlich eine coole Nummer. Aber das heißt für mich auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, in welchen Strukturen bin ich drin? Oder wenn wir diesen Begriff des Prozessionismus nochmal aufnehmen, nicht nur in welchen Strukturen bin ich drin, was so Arbeitskonstrukte, GmbH oder was auch immer betrifft oder Kollektive oder wie auch immer, sondern eben auch in welchen Prozessen bin ich drin, damit ich diese, ich sag mal, die Freiheit habe, auf diese Person in der Situation auch voll eingehen zu können. Ich finde es aber ein ongoing Process. Also das ist für mich so eine, ja, ich bin jetzt gerade morgen, übermorgen wieder mit einem Kollegen in Klausur, wo ich dann darüber rätsel, also kollegiale Beratung. Wo bin ich gerade? Mache ich das richtig? Reflektiere mich? Und natürlich umgekehrt ihn auch. Das vielleicht dazu. Machst du übrigens sowas auch dann, kollegiale Beratung beziehungsweise gegenseitiges Coaching oder irgendwas in der Art?
Fällt mir gerade an. Wahrscheinlich nicht so, ja, aber ich telefoniere dann halt mit Leuten, auf deren Meinung ich was gebe und spreche auch ausführlich mit denen. Aber ich finde deinen Punkt total wichtig zu sagen, das Ganze ist jetzt hier auch kein Selbstverwirklichungs irgendwie Wochenende, sondern wir wollen ja hier für unsere Kunden was tun.
Genau.
Ja, und die Frage ist, was haben denn unsere Kunden davon? Und vielleicht auch eben, wenn man sagt, bei mir zumindest, ich habe nicht nur direkt Kunden, sondern ich habe auch Kunden im Auftrag von anderen, die mich dann buchen, damit sie ihre Kunden gut oder perfekt bedienen können.
Ja.
Was haben die dann davon? Mhm. Und ich glaube, so wird ja nur, wenn man so will, so ein mehrseitiges Marktplatzmodell daraus, ja, wenn man in Plattformmodellen denkt. Es muss halt für alle funktionieren. Also ja, ich habe hier mehr Freiheit und weiß nicht, kann gleich in der Sonne spazieren gehen. Das ist schön, das interessiert aber meine Kunden nicht.
Ja, klar.
Das interessiert auch die Vermittler nicht. Aber wenn man da mal hinschaut, also für die Kunden in der Tat, du hast es ja auch, glaube ich, gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, das, was ich wirklich gut kann, kann ich jetzt zum sehr viel größeren Prozentsatz tun, einfach weil ich nicht mehr diese, naja, nennen wir es mal klassischen Managementaufgaben habe, von Personalführung bis zu eben Excel-Listen führen.
Genau.
In Klammern, wovon wahrscheinlich die Hälfte in ein paar Jahren von der AI gemacht wird.
Ja.
Aber ich habe einfach mehr Zeit, das zu tun, was ich gut kann, ne? Und wo dann eben auch die Kunden mehr von haben. Ich kann mich auch viel besser konzentrieren auf die Kunden, ja, denn in diesem durchgetakteten Prozessionismus, über den wir vorhin sprachen, hüpfst du ja auch immer von einer Aufgabe zur nächsten. Ja?
Genau.
Halbe Stunde das, halbe Stunde dann das nächste und dann möchtest du eigentlich das, was du gerade gehört hast, mal kurz durchdenken oder vielleicht auch aufschreiben, aber kannst es nicht, weil du schon wieder im nächsten Meeting mit dem nächsten Thema bist. Du kannst also entweder nur abends, nachdem der ganze Meeting-Irrsinn über dich hinweggerollt ist, anfangen, dich nochmal hinzusetzen, aber da hat man ja vielleicht auch mal was anderes zu tun oder schon wieder vergessen, was man eigentlich gedacht hat.
Ja, oder
also
nicht mehr die Energie.
Ne? Und nicht mehr die. So, also das, was übrigens in der großen Microsoft-Studie auch am meisten vermisst wird, ist die Zeit für Konzentration und Kontemplation. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ich bin auch sozusagen sicher, dass ich nie mehr als 5 Kunden zu einer Zeit haben möchte, jetzt als Selbstständiger. Das sah vorher dann schon auch mal anders aus, ja.
Klar.
Da waren das dann plötzlich auch mal 8 oder 9 oder 10 Kunden, wo man gleichzeitig irgendeine Meinung zu haben musste. Also, mehr Konzentration, dadurch bessere Leistung für die Kunden und was jetzt diese, wenn man so will, vermittelnde Ebene angeht, ist es, glaube ich, für Dienstleistungsanbieter wie Agenturen, wie wahrscheinlich auch für Unternehmensberatungen natürlich auch eigentlich hochattraktiv zu sagen, ich kann mir die besten Leute holen, aber ich muss die nicht gleich fest anstellen.
Genau. Du weißt ja auch in dieser volatilen Zeit, du weißt ja auch gar nicht, was im Moment, ich sag mal, in einem Jahr gebraucht wird oder sowas. Das ist ja auch ein Punkt, wo du auch sagen kannst, ich muss mich darauf verlassen, dass die Profis sozusagen auch in sich selber investieren, um sich weiterzuentwickeln und genau dann auf den Punkt Teil meines Kollektivs oder wie auch immer sein zu können für ein Projekt. Aber das ist ja so ein Punkt, wo ich mich dann immer gefragt habe. Ich hatte schon vor Jahren mal ein Interview mit einem Kollegen, ist er jetzt nicht mit wem, der mich immer fragte, ja, wo nimmst du eigentlich die Zeit her, um die ganzen Bücher zu lesen und so weiter? Ja, ich nehme mir die Zeit. Und er war die ganze Zeit getaktet in irgendwelchen Projekten. Und wenn das aber der Fall ist, dann bin ich bei dem, was du gerade gesagt hast, du bist die ganze Zeit in so einem Shallow Work eigentlich und du bist ja. nicht in dem, worüber wir beide ja auch schon gesprochen haben, Cal Newport, Deep Work. Und das ist für mich genau der Punkt, wenn die Struktur, die du dir jetzt geschaffen hast, so verstehe ich's, genau dieses Deep Work wieder ermöglicht, dann hast du ja gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür, ich glaube, so ist die Logik oder ein Teil davon, dann hast du die Voraussetzung, um den Mehrwert zu produzieren für deine Kunden. Weil ansonsten kannst du ja auch KI-Lösungen machen dann.
Absolut, genau. Also mich wirklich vertiefen in Kundenthematiken und wirklich auch mal in Ruhe drüber nachdenken, sodass das Geld, das sie dann auch ausgeben, am Ende ist es ja immer Geld, auch gut investiert ist. Das ist so also wenn ich das dann nicht im eigenen Auftrag mache, sondern sozusagen als Subunternehmer, dann trägt das natürlich häufig etwas dazu bei, dass sehr viel größere Aufträge, die von Kunden bei so einer Agentur beispielsweise platziert werden, dann auch sichergestellt werden, weil in dem kleinen Teilbereich, in dem ich tätig bin, gute Arbeit geleistet wird. Ja. Funktioniert also auch gut. Und dann sind wir aber am Ende und ich habe auch mehr Freiheit. So. Und wenn das alles so toll ist, dann kann man sich natürlich fragen, warum machen das nicht mehr Menschen? Mhm. Warum gibt es das nicht öfter? Und ich glaube, an der Stelle setzt eben tatsächlich dieses letzte Kapitel meines Buches an, das du vorhin angesprochen hast. Ja. Nämlich die Frage, wie kann man das steuern? Ja, mhm. Denn so ein Netzwerk aus freien Radikalen, wie du es genannt hast, die alle hochqualifiziert sind, dann auf die richtigen Kunden müssen zur richtigen Zeit, mit der richtigen Qualifikation, mit der richtigen Kappa, anschlussfähig auch was Arbeitsarten angeht, anschlussfähig was eine Kultur angeht, das ist irrsinnig komplex.
Genau.
Weil das so komplex ist, glaube ich, schrecken viele Unternehmen noch davor zurück und sagen, da hole ich mir doch lieber eine Handvoll Festangestellter, die sind vielleicht jetzt nicht ganz so gut immer, ja, also vielleicht sind es nicht die besten Experten in dem Bereich, aber die habe ich zumindest sicher irgendwie 9-to-5 da sitzen und kann denen halt die Arbeit rüberschieben. Das zu ändern, ist, glaube ich, ein Teil der Aufgabe jetzt und da wiederum kann AI aus meiner Sicht helfen. Ja? Also diese Steuerung dieser extrem diversifizierten und flexiblen Netzwerke, die besten Köpfe auf die richtigen Projekte zu kriegen, auf die richtigen Kunden zu kriegen, das ist am Ende auch eine technologische Backend-Herausforderung.
Ja, ich glaube auch, dass es beides ist. Ich fragte mich auch gerade, was hält die Menschen in Organisationen davon ab, fransiger zu werden an den Rändern. Teilweise gibt's das, aber ich finde noch viel zu weniger. Was meine ich mit fransiger? Die Zusammenarbeit zu fördern, neue Formate zu finden, bei Strategieklausuren eben nicht nur Closed Shop zu haben, sondern auch die Tür aufzumachen und Dialoge zu führen, in so einem Format passiert viel zu selten aus meiner Sicht. Die andere Geschichte ist die, du musst natürlich, ich bin nun der Spezi für Selbstführung, du musst natürlich auch so eine Voraussetzung für dich haben, um in solchen Strukturen zu arbeiten. Du brauchst, glaube ich, eine ganz gehörige Portion Selbstwirksamkeitserwartung auch und innere Sicherheit, um dich auf solche Konstrukte einzulassen. Und ich glaube, was auch noch dazu gehört, ich nenne, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, Innovationsrisiko ist für mich ein Begriff, den ich so verwende, dass ich sage, wenn ein Unternehmen versucht, zum Beispiel im IT-Bereich Schritt zu halten mit dem, was im Umfeld passiert, also was Microsoft und andere für viel Geld vielleicht neu erfinden und du versuchst als mittelständisches Unternehmen hinterherzukommen, dann musst du deine eigenen Leute im IT-Bereich ständig weiterqualifizieren und du wirst Hase und Igel, du wirst nie hinterherkommen. Wenn du aber mit Experten zusammenarbeitest, dann ist das Risiko auf die verlagert und du suchst dir die Experten, die für sich die Fähigkeit hatten oder das Invest oder was auch immer, in einem bestimmten Bereich top zu sein. Ob du jetzt als Speaker dann reinkommst, ob du als Berater reinkommst oder ähnliches. Ich verlagere als Unternehmensinhaber oder als Geschäftsführerin oder wie auch immer, ich verlagere das Innovationsrisiko nach außen und sage, das können wir selber gar nicht leisten, weil sich zu schnell zu viel ändert. Aber ich kann mir natürlich von außen das einkaufen. Klammer auf, auch da wirst du, Stichwort KI und anderes, du brauchst natürlich Plattformen, Kopplungen, du musst gefunden werden, all diese Aspekte, die auch eine Rolle spielen, Klammer zu. Siehst du das ähnlich oder liege ich da irgendwie daneben?
Nö, da würde ich dir komplett zustimmen und dem ist auch quasi nichts hinzuzufügen. Außer, dass ich ganz spannend finde, dass es eben nicht nur in, so nennen wir es jetzt mal, Freelancer-Netzwerken funktioniert. Und da ist auch, glaube ich, noch viel Musik drin, dass man das Unternehmen das auch mehr einbinden, dann künftig vielleicht auch noch stärker technologisch vermittelt, sodass es leichter steuerbar wird. Spannend finde ich aber, dass es auch innerhalb von Organisationen da noch eine Menge Potenzial gibt. Konkretes Beispiel, ich habe gerade eine Geschichte recherchiert für die Brand 1, die erscheint auch im Mai, bei einem großen Chemiekonzern. Und die haben etwas eingeführt intern, was sie eine Talent-Plattform nennen, wo sie sagen, alle Menschen, die bei uns arbeiten, und es sind einige Zehntausende, werden auf dieser Plattform quasi automatisch mit ihren Skills, mit ihren Fähigkeiten dargestellt. Und eine AI wiederum, eine KI, im Hintergrund matcht dann, also sucht die Passung dieser Skills auf die richtigen Projekte. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei Netflix wurde da immer gesagt, oder vielleicht auch bei LinkedIn, da wird dir dann was vorgeschlagen. Ne? Dann heißt es halt, Mensch, Burkhard, du hast doch jetzt gerade irgendwie die und die Fortbildung gemacht und überhaupt kennst du dich doch super aus mit dem und dem. Hier sind mal 5 Projekte. Ja. Und genau das gesucht wird im Unternehmen. Das eine ist übrigens in Japan, das andere ist in Osnabrück, kannst du dir aussuchen. Hier kannst du einmal klicken und mal mit den Kollegen reden, ob das nicht was wäre. Das ist eine ganz, ganz radikale Umordnung der Frage, welche Arbeit mache ich denn eigentlich auch festangestellt, auch in einem Unternehmen. Da habe ich nämlich nicht immer nur denselben Chef oder dieselbe Chefin, die mir sagt, was du als nächstes machen musst, sondern ich kann das selbst steuern, basierend auf meinen Skills. Fürs Unternehmen der Riesenvorteil, ähnlich wie bei dem, was du vorhin beschrieben hast, die besten Leute kommen auf die besten Projekte. Die Menschen haben einen Anreiz, sich auch fortzubilden und ihre Skills zu erweitern, zu verbessern, weil sie auch sehen, welche Skills gefragt sind. Und letzter Gedanke, man kann, und das hat das Unternehmen nämlich eben dann eben auch gemacht, eine Menge Verwaltung und mittleres Management dafür freisetzen, die früher sich nur damit beschäftigt haben, wer macht was. Das machen die Leute jetzt nämlich selber.
Total spannend. Muss ich haben, die Ausgabe. Von daher, das ist gut. Ganz kurz zurück nochmal. Ich hatte noch einen Punkt mir notiert, nämlich das Buch ist dünn, was du jetzt geschrieben hast. Ja. Also die Optimierungslüge. Und quasi nur halb so lang wie die Bücher, die du oder die ich sonst so schreiben. Wie kommt's dazu? Also ich habe eine Ahnung, warum das so ist, aber erklär du mir, was dein Beweggrund war.
Das ist ganz einfach gesagt, das ist das Format dieser Brand 1 Buchreihe. Die Bücher haben nicht 200 plus Seiten, dann sind Sachbücher zu aktuellen populären Themen und sie haben 100 Seiten. Und ganz ehrlich, Burkhard, ich finde das super. Ich finde das besser für die Leser, denn wer liest denn schon noch diese 200 Seiten Sachbücher?
Genau.
Und unter uns gesagt, die Sachbücher, die ich so lese, häufig hat man dann ja auch das Gefühl, nach 100 Seiten, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, und dann kommen nochmal irgendwie 100 Seiten andere Beispiele. Will sagen, das Format kommt, glaube ich, dem Leser, der Leserin total entgegen, denn es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht mehr lesen, ja, aber sie wollen das schon irgendwie auf den Punkt haben, die Informationen, das passiert da. Und natürlich, ehrlich gesagt, ist es dann auch ein bisschen schneller zu schreiben, weil es einfach weniger Umfang ist und du kannst, musst auch deine Thesen sehr stark pointieren und zuspitzen. Ja. Ich finde es ein tolles Format.
Also Respekt erstmal, weil ich finde auch ein dünnes Buch in Anführungszeichen zu schreiben, also jetzt von der Seitenzahl, ist viel schwieriger als ein dickes Buch zu schreiben. Und ich glaube, so in KI-Zeiten werden wir eine Menge Zeug haben in Zukunft, wo du den Verdacht hast, ja, das ist sowieso irgendwie künstlich zusammengeschrieben, erweitert und sonst was. Auch da übrigens ist für mich die menschliche Leistung dann in Zukunft gefragt, nämlich dies zu kondensieren, zu verdichten, die Leute einzuladen, selber weiterzudenken oder, was weiß ich, das mache ich ja gerne, dann zu sagen, hier gibt's einen Podcast zu. Also wenn du da mehr zu wissen willst, dann kannst du es ja vertiefen, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Feld Nummer X, Nummer 3 Fähigkeiten und Selbstentwicklung mehr haben willst, dann gibt's dazu 4 Podcasts und die haben folgende Themen. Ich glaube, das ist so wie früher die Einführung der Hyperlinks halt, ne? Dass du sagst, okay, wenn es dich wirklich interessiert, dann entscheidest du, an welcher Stelle du weiter nachblätterst, forscht oder was
auch. Ja, und das dann wahrscheinlich gebündelt durch die Glaubwürdigkeit und Kurationsleistung eines Menschen, mit dem ich auch etwas verbinde. Ja, also wenn ich deine Podcasts Klar. höre, dann weil ich dich kenne und schätze, wie du denkst und wie du arbeitest. Und das, glaube ich, wird eher wichtiger werden, tatsächlich, wie du völlig zu Recht sagst, in Zeiten, wo jeder und jede ja mit KI mal schnell ein paar Dutzend Bücher produzieren könnte.
Genau.
Oder auch Podcasts, geht ja auch. Aber da braucht es dann eben tatsächlich, glaube ich, eine gewisse Wiedererkennbarkeit auch von persönlichen Marken, wo man sagt, dem Burkhard Benzmann, dem vertraue ich und von dem will ich es wissen.
Ja, ich empfinde mich ja oft einfach auch als Scout. Ein Scout ist ja eine Person, die nicht unbedingt das Terrain schon kennt, aber eine Person, die mitgeht mit einer Gruppe und die Spuren lesen kann, so ungefähr. Und sowas finde ich in dieser Zeit besonders, besonders wichtig. Vielleicht zur Abrundung, Kernthema ist Selbstführung, ist klar, darüber haben wir ja nun auch schon öfter gesprochen. Gibt's ein, zwei praktische Tipps, die auch vielleicht aus beiden, aus dem Buch herrühren, aber auf der anderen Seite auch aus deinem, wie soll man sagen, aus deiner Lust, auch dein Arbeitskontext immer mal wieder zu verändern, die du an die Hörerinnen und Hörer geben könntest, die, soweit ich weiß, eine ganz große Bandbreite haben, also von Inhaberinnen eines mittelständischen Unternehmens bis zu Entrepreneuren, die jetzt gerade den Startschuss eigentlich gegeben haben. Also insofern ist es nicht ganz leicht zu sagen, was ist jetzt die Zielgruppe, aber vielleicht kannst du ja was geben, wo man sagen kann, das taugt eigentlich für viele. Was wäre ein Tipp?
Ja, was kann man sagen? Also ich meine, das eine ist, glaube ich, tatsächlich, dass man sich nie zu alt oder zu weit fortgeschritten in seiner Karriere fühlen sollte, um nicht doch nochmal was Neues auszuprobieren, gerade in diesen Zeiten, wo AI tatsächlich, und ich will da jetzt gar nicht zu marketingmäßig klingen, aber in der Tat, glaube ich, wird AI sehr vieles sehr grundlegend verändern, sich damit also zu beschäftigen und sich dann zu fragen, wie sieht denn meine Arbeit dann aus? Ja, was kann denn dann mein Mehrwert auch noch sein? Das mutig nochmal neu zu definieren, kann ich nur jeden und jede sozusagen bestärken, das einfach mal zu tun. Da kann man auch mal wirklich mal so ein bisschen in sich gehen, mit Menschen sprechen, weil aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Job in 5 Jahren nicht mehr so aussehen wie heute.
Ja.
Das ist das eine. Und vielleicht ein bisschen daraus abgeleitet. Ich glaube eben, dass dieses, und das nennt der Gründer von Dropbox, hat das irgendwie sehr schön gesagt, der nennt es Work about work. Also dieses ganze Steuern, administrativ messen, was häufig ein großer Anteil von Führungsarbeit ist, würde ich versuchen, ein Stück weit einfach mal auszuprobieren, das zurückzuschrauben, das weniger zu tun. Denn wie gesagt, erstens wird die AI das eh übernehmen. Und zweitens macht es halt irrsinnig Spaß, meiner Meinung nach, und es macht uns als Menschen auch wertvoller, wenn man Sachen auch mal wieder selber tut. Ne? Ja. Und nicht immer nur sagt, ich gucke mal, ob das Team das gemacht hat und dann kann ich vielleicht nochmal 3 Sachen ändern oder so. Kann ich es jetzt auch schon rausschicken, sondern einfach mal sagt, diesen kleinen Text schreibe ich selber, diese Präsentation baue ich selber, etc. Aber ein bisschen in die Hände spucken, Ärmel hochkrempeln und mal wieder selber was anfassen. Das ist gerade in Zeiten von AI, glaube ich, das, was uns als Menschen wertvoll macht.
Ja, geht sofort in Resonanz bei mir, der ich ja auch Handwerkersohn bin. Sowas finde ich immer, finde ich immer hilfreich. Ich bin ja Wissenschaftler auf der einen Seite, aber auch Handwerkersohn mit beiden Füßen auf dem Boden. Sehe ich auch so. Also wirklich quasi das Händische auch an der Stelle und die Qualität dessen auch wieder zu entdecken für sich.
Ja, denn weißt du was? Das ist sozusagen, gibt also aktuelle Studie, sagt ja, dass Handwerker, Handwerkerinnen eine dramatisch höhere Jobzufriedenheit haben als Wissensarbeitende, unter anderem, weil sie einfach am Ende des Tages sehen, was sie gemacht haben, währenddessen wir vielleicht den ganzen Tag nur in Meetings saßen.
Ja, ja. Wenn wir allerdings feine Podcasts machen und die dann später auch nochmal hören können, ist das natürlich auch ein Schatz sozusagen.
Das meine ich ja. Dinge produzieren, Dinge machen. Und wenn man das, dann kann man, dann hat man auch etwas Abgeschlossenes, wo ich sagen kann, ich habe das jetzt fertig gemacht. Ja. Und es ist draußen in der Welt und ich kann es Menschen zeigen.
Ja.
Ich glaube, davon brauchen wir mehr.
Ja, cool. Ich muss gerade denken, dass für mich sind diese jetzt dann, das ist jetzt die Episode 207, diese 207 Folgen sind auch ein bisschen wie bunte Bücher, so ein bisschen wie Surkamp, unterschiedliche Farben, wie bunte Bücher in seinem Regal, wo ich denke, ja, da kann sich auch bitte jede Hörerin, jeder Hörer kann sich einfach bedienen auch daran. Das ist schon cool. Ja, ich finde, da liegt auch ein Wert mit drin. Also von daher an der Stelle, Mal wieder. Vielen Dank, Markus, für die Anregung. Ich bin gespannt auf das Buch. Ich bin aber auch gespannt auf die Tätigkeiten der Agentur. Wie gesagt, ich packe zu beiden Links in die Shownotes, sodass die Hörerinnen und Hörer einfach auch selber mal gucken können. Brand 1 hast du auch nochmal angesprochen, der Artikel, das finde ich auch nochmal reizvoll, muss ich lesen, sage ich mal an der Stelle. Und von daher sage ich erstmal mal wieder, jetzt zum vierten Mal ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hattest, Zeit für die Hörerinnen und Hörer, für mich, wo wir uns mal wieder austauschen konnten.
Burkhard, vielen Dank, dass ich schon wieder zu Gast sein durfte und danke einfach für die tollen Fragen und für das tolle Gespräch.
Sehr gerne. Dann auf bald. Das muss jetzt nicht wieder 4 Jahre warten. Das kann auch ein bisschen schneller sein.
Unbedingt.
Alles klar. Ciao.
Soweit mein Gespräch mit Markus Albers. Nutzen Sie auch die Anregung aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!